Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast habe ich einen Bartträger mit einem sehr exotischen Namen. Guten Morgen, Giacomo.
Jo, guten Morgen oder Abend oder
genau.
Kommt drauf an, wenn man das hier hört eigentlich, ne?
Genau, ja. Also wir sind ja ein Frühstückspodcast, das heißt, du darfst jetzt natürlich auch den Kaffee deiner Wahl und ein Croissant nehmen. Natürlich nehmen wir jetzt abends auf, ist auch ganz klar. Du bist besser bekannt unter dem Nickname Socke.
Ja,
das ist richtig. Und was ich sehr interessant fand, wenn man Socke auf YouTube eintippt, kommen erstmal 4 Videos von dir, bevor die ersten Sortiervideos kommen oder bevor dieser Rabe Socke kommt. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, nicht schlecht.
Stell dich doch kurz vor. Also jetzt viele werden mit dem Namen was anfangen können, aber wer bist du und was machst du und warum heißt du so?
Ja, ich bin Giacomo oder vom Nickname Socke. Ich spiele StarCraft 2. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Gibt viele Turniere online in den letzten Jahren und ich bin da so einer der stärksten Deutschen und verbringe viel Zeit jeden Tag damit, Wettbewerb zu spielen, also Turniere zu spielen, zu üben und so.
Du bist im echten Leben, also man muss ja mit dem Vorurteil aufräumen, du kannst davon. Also wenn man sagt, man ist E-Sportler Pro, dann ist es in Deutschland ja nicht, dass man das hauptberuflich machen könnte, oder?
Also doch, das kann man schon machen. Also wenn man gut genug ist.
Inzwischen?
Also man, ja, also ich glaube, da gibt es auch schon länger Leute, die das so machen. Oder gab es früher auch mal zwischendurch. Aber also man kann schon davon leben, ja.
Ja, du bist aber clever genug noch, einen anständigen Beruf zu lernen, natürlich, Bub, oder?
Ja, das ist korrekt. Man will ja nachher mal auch irgendwas anderes machen.
Ja, genau. Lass uns mal vorne anfangen. Also dein Spiel ist StarCraft 2. Das wurde jetzt ja gerade wieder ein bisschen aktueller. Bei euch E-Sportlern ist es natürlich permanent ein Thema. Bei uns Spielern, die eher so die Singleplayer-Kampagne spielen, ist es schon fast wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber jetzt im März kam ja das zweite Add-on Heart of the Swarm raus, nämlich die mit der Zerg-Kampagne. Weil Blizzard sich ja dazu entschieden hatte, bei dieser StarCraft 2 Edition daraus eine Trilogie zu machen und die Singleplayer-Kampagne in 3 Teile aufzuteilen mit ewig langen Wartezeiten dazwischen. Beziehungsweise hat sich jetzt so entwickelt, dass da Jahre dazwischen liegen und nicht nur Monate. Heart of the Swarm, bist du überhaupt einer, der sich die Singleplayer-Kampagne anschaut als E-Sportler oder interessiert dich das gar nicht?
Also ich habe die schon durchgespielt auch. Ich habe ja auch früher den Vorgänger StarCraft 1 gespielt. So von der Story und dem ganzen Geschehen knüpft das ja auch daran an. Von daher will man dann schon wissen, wie das Ganze so zu Ende geht. Und ja, die Kampagnen sind ja auch gut gemacht und es ist schön kurzweilig und hat man dann ja auch relativ schnell durch.
Ja, und man lernt da auch mal kurz die neuen Einheiten wahrscheinlich ganz gut kennen, oder?
Ja, wir hatten ja die Beta vorher schon gespielt vom Multiplayer, von daher.
Ah, okay.
Von daher war das jetzt nicht so. Und in der Kampagne sind auch schon einige Unterschiede zum Multiplayer-Spiel, auch was die Einheiten betrifft.
Wie würdest du das so einschätzen, diese Heart of the Swarm-Kampagne? Also jetzt so im Gesamtkontext, interessiert dich das überhaupt noch, diese ganze Lore drumherum? Oder ist das 0815 Prozedere, wie man es halt so kennt von Blizzard, von diesen Stories in Anführungsstrichen bei den RTS-Spielen?
Also Blizzard hat ja traditionell immer, ich sag mal, sehr schöne Singleplayer gemacht, auch gute Kampagne mit guter Story. In den letzten Jahren, wenn man jetzt sich Diablo 3, StarCraft 2, vielleicht auch WoW anschaut, geht es eher da bergab. Vielleicht so seit WoW, aber Diablo 2, StarCraft 1 und so war immer sehr stimmig, auch vom Ambiente und von der Story auch gut. Ja, wie gesagt, jetzt eher schwächer, aber man will halt trotzdem so wissen, wie es da dann zu Ende geht.
Ja, vor allem, wenn man so viel Zeit mit den Charakteren verbringt.
Na, nicht wirklich. Also wenn ich selber spiele online Multiplayer, dann ist mir das ja alles völlig egal, was da an Lore unterwegs ist oder so.
Klar, aber du bist ja in dem Universum drin. Also,
ja, richtig, aber so.
Ich würde wetten, dass du ab und zu von StarCraft träumst. Nicht mehr,
gut möglich,
oder?
Gut möglich. Ich weiß es nicht.
Also mir ging das bei Tetris früher so, als ich Tetris neu hatte, dass ich so mechanische Träume hatte, dass diese Steine nicht aufgehört haben, runterzufallen. Ist dir das noch nie passiert?
Nö, also ich weiß von Traum meistens nichts mehr und.
Okay. Ja. Du bist aber Protoss-Spieler. Das heißt, wirst du oder kannst du mir erklären, warum diese Singleplayer-Kampagnen so weit auseinandergezerrt werden von Blizzard? Ich meine, meine Vermutung ist, mit jedem Add-on kommen ja auch neue Einheiten dazu für den Multiplayer-Part. Mhm. Ist das der Hauptgrund, warum das so lange dauert, weil die da an dem Balancing so lange rumdrehen oder wollen die die E-Sport-Abteilung nicht vergrätzen, wenn da ständig neue Einheiten und Strategieänderungen dazukommen? Was ist deine Theorie?
Also ich denke, der Grund für diese Dreiteilung, also ist hauptsächlich Geld. Also die können ja quasi dreimal ein Spiel verkaufen. Ich glaube auch HOTS hat ähnlichen Preis wie ein normales, vollwertiges Spiel.
Im PC-Bereich ja, also 35 Euro, genau.
Ja, da also ist ja schon vielleicht ein bisschen günstiger als
so. 10er oder so, ja.
Als so die anderen Top-Spiele, aber ja, können sie halt dreimal verkaufen. Das hält das auch ganz, also für uns, ich sag mal, Multiplayer, hält das Ganze noch ein bisschen frisch. Also wir hatten jetzt ja 2, 3 Jahre Wings of Liberty, den ersten Teil. Und jetzt mit dem Expansion Pack und auch mit Legacy of the Void, das dann in ein paar Jahren kommt, kommt dann auf jeden Fall nochmal so ein bisschen frischer Wind rein. Und ja, für uns ist das auf jeden Fall sehr gut.
Was waren so die größten Änderungen jetzt? Also du kommst ja eigentlich aus der Brood War-Ecke, gell? Hast dann jahrelang Pause gemacht.
Ja, richtig.
Und hast jetzt dann mit StarCraft 2 Wings of Liberty wieder angefangen, quasi professionell zu spielen. Hast du dich jahrelang darauf gefreut, so jetzt endlich wieder StarCraft, und war dir klar, dass du dann da auch wieder mit anfängst? Oder hast du gesagt, wenn das kommt, das werde ich auf jeden Fall spielen, und dann kam wieder so die Entscheidung, das wieder regelmäßiger und stärker zu machen?
Also als ich vor knapp 10 Jahren aufgehört habe mit dem Vorgänger, da hatte ich mir schon gesagt, ja, wenn der Nachfolger rauskommt, dann greife ich es nochmal an. Aber dann waren halt einige Jahre vergangen und ich hatte schon gar nicht mehr daran gedacht, dass jemals irgendwann StarCraft 2 rauskommt. Aber als dann announced wurde oder announced wurde, dass dann gearbeitet wird und dann Restart im Feststand, so die Beta startete, da habe ich mich dann halt schon sehr darauf gefreut und ja, hatte halt Freude dran, wieder da fleißig zu sein, und ja,
so lief das dann. Wurde das denn gleich akzeptiert in der E-Sports-Community? Oder also ich weiß so aus dieser Counter-Strike-Abteilung zum Beispiel, dass die ja jahrelang immer noch diese 1.6-Version gespielt haben, obwohl es ja schon zig andere Versionen gab. Da haben sich ja manche E-Sport-Titel recht schwer getan. Wie war so die Akzeptanz bei StarCraft?
Also da sind eigentlich fast alle direkt gewechselt. Also das ist ja von StarCraft 1, gab es ja ganz früh, da kam ja Warcraft 3 raus. Da hat dann auch relativ schnell, ich sag mal, es haben nicht unbedingt alle Spieler gesagt, so, das neue Spiel ist viel toller, das wollen wir jetzt spielen. Aber die Turnierveranstalter hauptsächlich haben das Spiel gewechselt. Und alle, die das dann, ich sag mal, ernsthaft betreiben wollten, hatten dann eigentlich gar keine große Wahl, als das Spiel zu wechseln. Und ja, also von daher sind alle gewechselt, und also Warcraft 3 war mir jetzt eh nicht so nah, von daher war das für mich keine große Sache.
Aber Blizzard hat auch alles dran gesetzt, das möglichst E-Sport-tauglich und freundlich zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da war eine ziemlich lange Beta-Testphase sogar, mit sehr vielen Balance-Patches. Ich glaube, wir haben auch ein paar Leute, die nur oder fast nur für das Balancing eingestellt sind, und ja, also es ist nicht leicht, da Balancing zu machen, aber die geben sich auf jeden Fall Mühe.
Was waren so die größten Änderungen jetzt zu dem aktuellen Add-on Heart of the Swarm? Also muss man sich als E-Sportler dann komplett umstellen? Sind da einige Einheiten dabei, die das dann komplett umwerfen, oder waren das marginale Veränderungen?
Also die grundlegenden Fähigkeiten, die man hat, die kann man ja noch übernehmen. Also ich sag mal, was Nervenstärke, irgendwie Maus, Tastaturfertigkeit, so ein grundlegendes strategisches Verständnis angeht. Aber halt mit 2, 3 neuen Einheiten pro Rasse und auch sonst noch ein paar kleineren Änderungen hat sich schon, also vom Strategischen sehr viel verändert. Also wer vorher gut war, ist jetzt immer noch gut, aber man muss schon sehr anders spielen. Und auch, also viele Sachen neu lernen oder erstmal sich erarbeiten, um zu wissen, wie macht man das eigentlich? Also nach 2, 3 Jahren mit Wings of Liberty hatte man eigentlich so einen Katalog im Kopf von Sachen, die man machen kann, die der Gegner machen kann, und wusste genau immer die Antwort, oder also Also die hatte man dann, man wusste immer genau, wenn er das macht, mache ich das und dann macht er das und darauf mache ich das. Mhm. Und wie das jetzt so alles wirklich ist, das weiß noch keiner so perfekt, aber ja, ich sag mal, das entwickelt sich.
Aber das ist auch der Reiz dann eigentlich, oder? Für,
ja, genau, also für ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall wieder frischer Wind und ist auch gerade alles ein bisschen durcheinander, aber dann auch ein bisschen spannender zur Zeit.
Was ich mich frage bei diesen RTS-Geschichten, wie viel ist davon Geschwindigkeit und reine Fingerfertigkeit und möglichst schnell die Kommandos eintippen zu können? Also ihr messt es ja quasi auch wirklich, ich weiß nicht, wie dieser Fachbegriff dafür heißt, Anschläge pro Minute. Mhm. Und wie viel davon ist Taktik und Strategie? Also wenn ich jetzt ein toller Taktiker und eine super Strategie habe, verliere ich doch trotzdem, weil ihr alle viel schneller auf dieser Tastatur rumhacken könnt, oder?
Also es halten sich ja viele Leute für großartige Strategen auch. So und denken dann, ja, ich kann das nämlich so schnell umsetzen. Mhm. Eine Sache ist, wer ein bisschen spielt, also jetzt so die, okay, es gibt da schon Unterschiede vielleicht mit der Geschwindigkeit, wie schnell man wirklich ist. Aber woran es dann ja wirklich liegt, ist, also wie das im Kopf ist, dass man immer ganz genau weiß, was man als nächstes machen muss. Und dass man halt auch nicht nachdenken muss. Und sobald man, ich sag mal so aus dem, ohne nachzudenken, immer direkt weiß, was man in den nächsten 5 Sekunden ausführen muss, wird man dann auch automatisch schnell und macht das automatisch schnell. Aber wenn immer halt überlegen muss, jetzt mache ich das und dann ist man halt automatisch was langsamer. Also das geht da Hand in Hand, was Geschwindigkeit und Strategie betrifft. Zumindest bis man, ich sag mal, schon ein allgemein hohes Niveau erreicht. Dann geht es vielleicht schon eher so in die strategische Schiene, dass da das dann entschieden wird.
Also du trainierst jetzt in Anführungsstrichen schon eher die strategischen Komponenten und überlegst dir, welche Strategien fahre ich, auf welche Aktionen des Gegners oder bei welchen Einheiten gehe ich wie vor und so weiter. Und du sitzt jetzt nicht da und übst irgendwie Fingerfertigkeit.
Ja, das ist richtig. Also die Sache ist, wenn ich einen festen Plan im Kopf habe oder ganz genau weiß, was ich wie machen muss oder wie ich zu reagieren habe auf bestimmte Situationen, dann kann ich das auch gut umsetzen. Also für mich ist am wichtigsten, mir irgendwie so Regeln im Kopf aufzustellen. Wenn das passiert, machst du das. Und das ist dein eigentlicher Plan. Und den versuchst du durchzuziehen, es sei denn, es passiert das. Und da versuche ich, das so zu machen, dass ich im Spiel dann gar nicht mehr groß nachdenken muss, sondern eigentlich schon alles weiß. Im besten Fall.
Wie trainiert ihr das? Also ich meine, du bist ja in einem Team drin. Du bist aber, wenn ich jetzt richtig verstehe, der einzige StarCraft-Spieler bei Team Alternate. Also das ist sozusagen jetzt nicht dein Spielteam wie bei einer Fußballmannschaft, sondern quasi dein Sponsorenteam.
Ja, das ist richtig. Wie
muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist richtig. Also wir spielen ja 1 gegen 1. Es gibt auch 2 gegen 2, 3 gegen 3. Aber die Königsdisziplin oder die einzige, die wirklich ernsthaft betrieben wird, ist halt einer gegen einen. Mhm. Ich hatte auch vorher ein paar Teammates. Also zur Zeit bin ich halt allein bei Team Alternate. Und ja, also einerseits spiele ich halt selber das Spiel, mache mir meine Gedanken.
Einfach in der normalen StarCraft-Liga, oder?
Genau, also in der normalen Ladder und auch, ich sag mal, man kennt ja die ganzen, zumindest die Europäer, die ganzen anderen guten Spieler, da trifft man sich auch für Custom Games, um da speziell Sachen einzuüben. Und auch, man guckt halt so, was die Konkurrenz oder die anderen machen, also vor allem Südkorea.
Ist es nicht gleichzeitig gefährlich, wenn du jetzt gegen Topspieler aus Europa dich verabredest und mit denen quasi trainierst, dass sie ja dann auch genau deine Taktiken wissen und kennen, weil sie das genau mit dir trainiert haben? Also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass man die dann wieder trifft auf irgendeinem Turnier, oder?
Ja, das ist schon richtig, ja. Es gibt jetzt vielleicht, weiß nicht, so 50, 60 Leute auf einem richtig hohen Niveau, wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wirklich Training auf dem hohen Niveau zu haben. Und wenn man so sagt, oh nein, er kennt ja meine Strategien, das geht ja, er gilt ja auf der einen Seite erstmal andersrum genauso. Ich weiß dann ja auch, wie er spielt. Und da kann man sich ja auch drauf, man weiß ja, dass der andere mit einem geübt hat und weiß, was er macht. Und dann
fängt dieser Mindfuck an. Ich weiß, genau, dass er weiß, was ich weiß, und dann denke ich, was er denkt, dann weiß ich, was er denkt.
So. Ja. Und wenn dann auf so einem Turnier irgendwie 60 Leute sind, ist die Chance gar nicht mal so groß, dass man den einen speziellen trifft. Manchmal weiß man halt, ich spiele in 2 Wochen gegen diese 3 Leute. Da geht man denen eher aus dem Weg. Aber sonst kann man schon ganz gut üben.
Ja, und jeder hat so seinen eigenen Stil, oder? Also das Spiel bietet genügend Freiräume, um auch noch Sachen auszuprobieren und zu experimentieren. Also es ist jetzt nicht so eingefahren Steinschere Papier, dass jede Taktik irgendwie schon eine ganz klare Gegenantwort hätte.
Also es wird schon viel kopiert. Also ich selber gucke ja auch öfter mal Streams und Replays von anderen Leuten oder Turnierspiele und schaue dann so, was die anderen machen, was mir davon gefällt, was man sich abschauen kann oder kopieren. Aber trotzdem hat so jeder, ich sag mal, vielleicht seine eigenen Stärken und Schwächen, nach denen er spielt. Und jetzt gerade ein hartes Swarm, wo halt noch nicht wirklich feststeht, was immer genau das Richtige ist, wird schon sehr verschieden gespielt. Da gibt es auch alle paar Wochen neue Trends und so, und dann wird was Neues rausgefunden. Also momentan viel durcheinander, aber gegen Endwings of Liberty gab es halt schon so, ich sag mal so, zwei, drei Arten zu spielen, und die kannten dann auch alle.
Das ist dann so ein bisschen wie beim Schach, oder? Dass man sagt, okay, das ist die und die Eröffnung, und auf die und die Eröffnung folgt eigentlich die und die Antwort. Sowas ja, schleift sich dann halt einfach ein.
Richtig.
Aber in welcher Kombination und wie man es dann einsetzt und in welcher Geschwindigkeit man das dann auch ausführt, das ist dann halt das Entscheidende, oder?
Genau, also gibt es ja auch ganz viel Feinheiten, was das Timing angeht, und dann auch ist immer von der Taktik her, wie und wo man seine Einheit einsetzt. Also da gibt es ja immer schon, ich sag mal, genug Möglichkeiten, dem Ganzen eine gewisse eigene Note zu geben.
Du hast diese Ladder angesprochen, jetzt gibt's ja auch jede Menge Turniere, da blickt man als Außenstehender, also ich habe mir vorhin mal versucht, ein bisschen da einen Überblick zu verschaffen, ist ja schier unmöglich, da einen Überblick zu bekommen. Ist das so explodiert, was diese Liga- und Turniergeschichte angeht? Das bekannteste oder aktuellste dürfte jetzt, glaube ich, die WCS sein, die ist von Blizzard selber. Mhm. Eine eigene Turnierserie, würde ich es jetzt bezeichnen, mit ein paar Mal im Jahr irgendwie Turniere.
Also die Sache ist, seit StarCraft 2 draußen ist, ich habe das davor nicht so wirklich verfolgt, aber es gibt auf jeden Fall einen sehr großen Boom, was die, ich sag mal, Zuschauerzahlen angeht, Spielerzahlen glaube ich auch, aber auf jeden Fall, wo das Internet jetzt auf so einem Level ist, dass halt quasi jeder einen Rechner zu Hause hat, mit dem er Live-Videostream empfangen kann, und es auch, ich sag mal, für fast jeden mit einer ordentlichen Internetleitung und einem ordentlichen Computer möglich ist, von zu Hause seine Spiele live ins Internet zu übertragen. Es ist halt so, dass halt über die vielen Zuschauerzahlen, die dann jetzt deswegen auch möglich sind online, sich das auch rentiert für Sponsoren, da mehr Geld reinzustecken und dann von daher auch für die Turnierveranstalter.
Ja, von daher so, Twitch TV und so, die sind ja schon explodiert jetzt in den letzten Jahren.
Genau.
Ist nicht mehr nur so, dass nur auf den großen Veranstaltungen Turniere abgehalten werden. Ja.
Mhm. Also eigentlich sind jeden Tag, während es zum Beispiel auf Team Liquid geht, also da rechts diese Streams eingebunden, und jeden Tag laufen da 4, 5, 6 Turniere, mal kleinere, mal größere. Aber man kann eigentlich rund um die Turniere schauen, wer will oder spielen. Und ja, also ist schon so, mit dem Anfang von StarCraft 2 war es, glaube ich, dann gerade so weit, irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ich sag mal, mit der technologischen Entwicklung, dass es dann so durchstarten kann.
Ja, und diese Preisgelder explodieren ja auch. Also was Valve jetzt zum Beispiel auch in solche Turniere reinsteckt, da gerade erst wieder gelesen, dass jetzt irgendwie $2 Millionen in irgendein Dota-Turnier oder in irgendwas gesteckt wird. Wie siehst du so generell die Entwicklung vom E-Sport? Also woher nimmst du woher kommt diese Begeisterung jetzt, Leuten beim StarCraft-Spielen zuzuschauen? Ich habe das mal versucht, oder bei anderen Spielen. Wenn man nicht in dem Thema drin ist, ist es relativ komplex, da überhaupt nachvollziehen zu können, was ihr da macht. Und die Kommentatoren, habe ich das Gefühl, die reden eher für Leute, die da Experten schon sind, anstatt das massentauglich zu machen. Also wäre da nicht sogar noch mehr drin, wenn man das ein bisschen mehr wie so eine, was weiß ich, also wenn jetzt Super Bowl zum Beispiel im deutschen Fernsehen läuft, dann wird gerade übertrieben, dann wird ja alle 10 Sekunden erklärt, was es jetzt, wie die Regeln sind. Und bei StarCraft-Übertragungen hat man das Gefühl, man will eher die Leute, die sich da noch nicht auskennen, eher davon abhalten, da weiter zuzugucken.
Ja, die Sache ist, Leute, die es gucken, die haben es größtenteils schon gespielt. Ich kenne auch sehr viele Leute, die das Spiel noch nie angepackt haben und das trotzdem ganz unterhaltsam finden, deine Streams zu schauen. Aber also wenn man das halt so einsteigerfreundlich immer alles gerade erklären würde, das wäre halt für Leute, die sich auskennen, das ist langweilig. Also ich meine, Super Bowl, okay, aber wenn wir jetzt irgendwie Fußballübertragung schauen und dann erklären die hier 11 Mann pro Dingens und das ist eine gelbe Karte und das Abseits und dann wird nochmal eingemeldet, wird Abseits erklärt oder
ja,
so.
Ich meine,
also das will doch keiner sehen. Also wenn man da Interesse hat, das zu schauen, dann muss man sich halt ein bisschen reinarbeiten und dann wird es auch interessant und macht Spaß. Und ja, also Ich denke, das kann man ja schon erwarten.
Nochmal kurz zurück zu dieser WCS. Gab es da irgendwie Kontroversen? Also die WCS ist von Blizzard selber. Davor gab es ja, ich habe es ja gesagt, ein bisschen unübersichtlich, jede Menge Turniere und Veranstaltungen von irgendwelchen Drittanbietern und so weiter. Wie wurde das aufgefasst? Also wird es gefeiert und begrüßt, dass jetzt so eine offizielle Turniergeschichte da ankommt? Oder wurde da eher beklagt, dass jetzt Blizzard sich das Geschäft selber auch noch unter den Nagel reißt?
Also es gibt ja weiterhin fast genauso viele, also oder ähnlich viele Turniere wie auch in den letzten Jahren von anderen Veranstaltern. Blizzard selber hat ja auch die schon seit vielen Jahren mit ihren, ich glaube, Blizzard Invitationals, danach mit den Finalen auf der BlizzCon in WoW und StarCraft 1 und Warcraft 3 was gehabt. StarCraft 2 gab es das, glaube ich, auch schon 2010, 2011, 2012 gab es dann quasi die erste Season der WCS, da war das System noch ein bisschen anders. Und jetzt halt WCS neu aufgesetzt mit einem neuen System, mit einigen strukturellen Änderungen. Und ja, also ich glaube, größtenteils sind Leute zufrieden, gibt ja immer Kritikpunkte. Aber ich denke schon, dass das zurzeit ja, ganz gut ist, also geht bergauf.
Was ich da gehört habe, dass es ein bisschen Ärger gab, dass die WCS ja aufgeteilt war in noch verschiedene Länderregionen, also Europa, USA, Korea. Aber man konnte sich selber aussuchen, in welchem Bereich man mitspielt. Und dass dadurch die starken Koreaner auch in Europa und USA sich quasi angemeldet haben und da die ganzen Plätze weggeschnappt haben. Ist das, kannst du dazu was sagen?
Ist auf jeden Fall richtig. Man hätte das auch anders regeln können, dass nur die Leute, die da wirklich vor Ort, wenn man jetzt sagen würde, nur die Leute, die da vor Ort wohnen, dann wie weist man das nach und dann weisen die vielleicht für Monate hin und dann wieder weg. Von daher ist das schwer zu regeln. Da kann man vielleicht sagen, die Leute, die halt im Land geboren sind oder da wirklich Bürger sind. Aber ja, also ich hätte es in Ordnung gefunden, wenn die das, ich sag mal, kontinental beschränkt hätten. Ich finde es so jetzt aber auch nicht allzu schlimm, wobei wir in Europa da ja noch besser wegkommen. Also die europäische Szene ist sowieso ein Stückchen stärker als die amerikanische. Und dann ist noch, glaube ich, Amerika ein bisschen näher an Korea dran. Von daher haben wir jetzt gar nicht so das große Problem. Ich glaube, wir haben so 3-4 Koreaner.
Weil der Ping zu schlecht wäre, oder?
Erstmal für den Qualifier der Ping, aber es gab auch Invites, also es hätten auch mehr Koreaner sich für Europa anmelden können und hätten einen direkt Invite gekriegt. Und ab der Round of 16 ist dann ja eh alles offline hier in Köln. Aber ja, also ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Letztes Jahr hatten wir es sogar mit Ländern, also mit deutscher WCS, polnischer und überall in Landen, dann die Landesmeister zu den Continental Finals. Dann die World Finals, aber so jetzt halt 3 gleichwertige Kontinentalturniere. Und ja, vom Preisgeld ist das auch überall gleich. Und ich sag mal jetzt, man könnte es ja auch so sehen, die Amerikaner sind so viel schlechter als die Koreaner und die geben sich so viel weniger Mühe. Warum sollte man denen genau das gleiche Preisgeld geben? Also, und das dann so beschränken, so protektionistisch, aber.
Okay. Ja, also das heißt, die 3 Gebiete sind für sich getrennt, also die werden auch nicht gegeneinander spielen dann, oder wie? Ich dachte, das heißt jetzt World.
Also die Sache ist, es gibt jetzt 3-mal dieses WCS, dieses Kontinentale. Da werden dann jeweils Punkte verteilt. Auf anderen Turnieren, die jetzt über das Jahr verteilt laufen, werden auch nochmal WCS-Punkte verteilt. Und dann gibt es nachher irgendwann so ein großes Global Final. Und ja.
Okay. Ja gut, aber man muss halt dann vor Ort sein. Also wenn man wirklich weit kommt, muss man halt auch entsprechend von Korea nach Köln fliegen, um da
teilzunehmen. Ja, das ist richtig. Genau.
Bei dir lief es jetzt nicht so gut, die erste WCS-Runde, habe ich gesehen, leider. Das heißt, musstest du dich da überhaupt für qualifizieren? Also musste man da in der normalen Ladder weit genug oben sein oder bekommt man da einen Invite, weil die dich kennen? Oder wie läuft es ab, da reinzukommen?
Also für die erste Season waren das 32 Spieler, 24 davon waren direkt eingeladen, da war ich einer von.
Weil du einfach einen Namen hast da
bei Blizzard in der Szene. Also vergangene Erfolge so vom letzten Jahr oder so. Und ich glaube, die Auswahl, die da getroffen haben, war auch ganz gut und 8 haben sich halt über Qualifikationsturniere da für qualifiziert.
Okay, das heißt, man kann sich da wirklich hocharbeiten, wenn man fleißig StarCraft übt.
Jo, das ist richtig.
Wie wird man zum Pro-Spieler? Das ist sicherlich so eine Frage, die öfter kommt. Also ist man in dem Moment E-Sportler, indem man sein erstes Preisgeld gewinnt oder indem man einen Sponsor hat oder indem man, also man ist ja nicht automatisch Pro-Spieler, indem man irgendwie 8 Stunden am Tag StarCraft spielt. Wo würdest du da die Grenze ziehen? Also was unterscheidet den professionellen Spieler von dem Hobbyspieler?
Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, dass unser Eins auch spielt, wenn er gar nicht will, wenn er keine Lust hat, weil halt irgendwas Wichtiges ansteht. Man weiß, entweder ich muss jetzt üben, damit ich nächste Woche gut spiele, oder ich weiß, ich muss jetzt an dem Wochenende nach Korea fliegen, um an einem Turnier teilzunehmen, obwohl ich eigentlich viel lieber irgendwas anderes machen würde. Mhm. Also ich glaube, sobald man so weit ist, da würde ich die Grenze ziehen dann.
Wenn es kein reines Hobby mehr ist, sondern wenn man eben auch Verpflichtungen dann damit eingeht.
Ja, genau. Also allgemein einfach, während spielt, obwohl man lieber was anderes machen würde. Würde ich sagen, dann macht man es nicht mehr nur aus Spaß.
Aber es ist ja kein Hauptberuf sozusagen, oder? Also von daher, die Entscheidungsfreiheit hast du ja immer noch selber zu sagen, ich muss da nicht hin, oder ist es als gesponserter Spieler, hat man da auch so ein gewisses Kontingent, was man einfach erfüllen muss, weil man ja ein Team-Trikot hat und repräsentieren muss?
Nee, ich kriege da gar keinen großen Druck von anderswo, aber ich habe selber halt mich in Anspruch, also wenn ich das Spiel schon spiele, dann will ich auch gut sein. Dann will ich auch, wenn ich in Form bin, an Wettbewerben teilnehmen, von daher nehme ich mir dann auch die Zeit. Und ja, also der Wettbewerb motiviert und macht Spaß. Und es ist ja auch, meistens macht es ja auch Spaß. Es ist immer schön, dann auf Events zu fahren, Leute zu treffen. Und ja, der Wettbewerb reizt halt sehr.
Wie wichtig sind da bei solchen Geschichten, oder anders gefragt, wie siehst du die Abhängigkeit von so einem Hersteller wie Blizzard? Also wenn ich jetzt Profifußballer bin, bin ich ja nicht vom Verein abhängig, sondern ich kann ja jederzeit auch, Fußball wird immer gespielt sozusagen. Ja? Ich bin nicht vom Verein und nicht von der FIFA abhängig. Wenn das nächste StarCraft Add-on totaler Müll wird oder totaler Rotz wird, oder die sagen, nö, E-Sport interessiert uns nicht mehr. Was macht man dann als StarCraft 2 Spieler? Also sind die Fähigkeiten, die du jetzt hast für StarCraft, auch einfach so adaptierbar auf ein anderes RTS? Oder ist man da arg abhängig als E-Sportler von dem jeweiligen Hersteller, der dieses Spiel macht?
Also erstmal denke ich nicht, also dass Blizzard das jetzt groß verhunzen wird bei Legacy of the Wild, oder ich hoffe es. Und dann, wenn es dann wirklich so schlimm wird, das nächste Spiel, ja, dann höre ich einfach auf. Weißt du, also wenn mir das nicht gefällt, dann muss ich es ja nicht spielen, wirklich. Ja. Aber die Fähigkeiten, die man hat, sind ja schon übertragbar. Also ich habe ja früher StarCraft 1 gespielt, hatte dann auch, glaube ich, ein Jahr lang Warcraft 3 oder so gemacht, auch auf einem hohen Niveau direkt, ohne da wirklich viel Zeit reinzustecken. Und als StarCraft 2 dann rauskam, hatte ich die Grundfähigkeiten halt noch immer. Und auch die ganzen Leute, die, ich sag mal, jetzt gut sind, haben fast alle da irgendwie einen Background in Warcraft 3 oder StarCraft 1. Von daher, wenn ich da die Muße zu habe und Zeit und Lust und Ehrgeiz, dann und vor allem auch die Zeit, dann könnte ich auch sicherlich in StarCraft 3 oder was weiß ich, da wieder angreifen, aber.
Gibt gar nicht so viel Konkurrenz, gell, in dem RTS-Bereich momentan. Also Alternativen. Also nicht im E-Sport-Bereich.
So wirklich richtig gute andere RTS gibt es, glaube ich, nicht, oder zumindest keine, die viel gespielt werden.
Siehst du also diese MOBAs als aktuelle Konkurrenz für diese RTS- und StarCraft 2-Szene? Also Dota und LOL und wie sie alle heißen, die sind ja ziemlich am aufsteigenden Ast, was so auf die als Massenbewegung würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wird das ein Turniermodus da, wird das Konkurrenz werden zu sowas wie StarCraft? Also wie gesagt, Dota 2 hat schon ein Preisgeld von 2 Millionen.
Ja, ich weiß, LOL hat auch glaube ich, mit ihrer LCS eine sehr große Liga. Und ich glaube, LOL hat auch mehr Zuschauerzahlen. Ich glaube, hauptsächlich wegen der großen Spielerbasis, weil ich glaube, ist eigentlich sogar eher weniger zuschauerfreundlich als StarCraft. Aber ja, ich weiß nicht, ob man es so als Konkurrenz sehen kann. Also es ist schon ein sehr anderes Spiel. Ich glaube, ein RTS wird immer so seinen Platz haben. Warcraft 3 hat sich ja auch sehr lange gehalten, dann bis es abgelöst wurde, und ja, ich sehe da eigentlich kein großes Problem.
Nee, also es hat halt die gemeinsame Herkunft, deswegen ist jetzt kein RTS im eigentlichen Sinne, klar, aber es ist ein eigenes Genre geworden, aber es hat natürlich die gleichen Ursprünge. Spielst du, also blöde Standardfrage wahrscheinlich so, aber was machst du, wenn du hast ja vorhin schon angedeutet, man muss auch StarCraft spielen, wenn man keine Lust hat, weil man irgendwie auf ein Turnier sich vorbereitet. Lenkst du dich sonst eher mit Musik machen oder so ab in deiner Freizeit? Du wirst wahrscheinlich nicht mehr allzu viel dann spielen, oder?
Ja, ab und zu was Musik machen, spielen. Gerade hatten wir wieder Brettspielabend hier.
Na, sehr
Also,
gut. Du bist genau richtig bei mir.
ja, ich glaube, da hatte ich bei dem Twitter-Account mal irgendwie sowas gelesen. Ja, und sonst halt, ich sag mal, ganz normale Dinge wie jeder Normalsterbliche auch.
Das StarCraft 2-Risiko kann ich dir übrigens gar nicht empfehlen. Das ist furchtbar.
Kenne ich gar nicht.
Hat nur die Figürchen, der Rest hat überhaupt nichts mit StarCraft zu tun. Aber gut, das hatten wir ja schon. Ich hatte noch so eine Frage, weil es in letzter Zeit häufig, nee, andersrum noch, die Hardware-Geschichte. Ich habe neulich mal so eine Maus als Testmuster geschickt bekommen. Da konnte man Gewichte reinhängen und irgendwelche Tasten programmieren. Was für eine Rolle spielt das als E-Sportler, diese Hardware?
Also am wichtigsten ist eigentlich die Maus, dass man eine hat, auf die man klarkommt. Ich sage mal, alle ab einem gewissen Preisniveau sind grundsätzlich brauchbar.
Also es macht wirklich einen Unterschied, die Maus. Jetzt nicht nur von der Abtastrate, sondern auch so von dem ganzen Schnickschnack, der da drumherum ist.
Also meiner Meinung nach macht das keinen großen Unterschied. Also wichtig ist halt, dass man eine hat, die, ich sage mal, handwerklich gut ist, die keine Macken hat und die präzise ist. Und dann kommt es eigentlich nur noch auf Geschmack und Gewohnheit an, was einem da für eine gefällt. Also aber auch die ganzen hohen Abtastraten macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Also irgendwie 400 oder 800 reicht eigentlich völlig für jeden meiner Meinung nach. Und ja, das Wichtige ist einfach, dass man selber gut damit eingespielt ist und das gut in der Hand liegt.
Dass man keine Krämpfe kriegt in der Hand vom Klicken.
Ja, genau. Also man muss nur darauf klarkommen und also ich glaube, so wirklich besser oder schlechter gibt es da ab einem einigermaßen guten Preisniveau nicht.
Die Frage, die ich jetzt gerade noch hatte, das ganze Thema Sexismus in der Spiele sind der E-Sport, Filterbubble nenne ich es jetzt mal, in der du dich da bewegst, ist das irgendwie ein Thema? Gibt es überhaupt Frauen in den Ligen, die irgendwie spielen? Und man kriegt halt öfter jetzt mit in letzter Zeit in den Debatten, in den Blogs, dass weibliche Spielerinnen halt auch auf solchen Events irgendwie mit blöden Sprüchen rechnen müssen. Es gab neulich eine Kontroverse, da dieser, ich weiß nicht, Itra irgendwas Spieler, dass der gefeuert wurde, weil er seine Fans beschimpft hat. Wie ist so diese ganze Stimmung und das ganze Sexismus-Thema da in der E-Sport-Szene? Weil das krieg ich von außen nicht so mit.
Also diese Etwa-Sache hatte ja nichts mit Sexismus zu
Nee,
tun.
genau, nee, aber halt so unflätiges Verhalten, nenne ich es jetzt mal.
Also generell auf Events, ich glaube, wenn man als Frau hingeht, gibt es eigentlich kein großes Problem, aber sonst ist man halt im Internet unterwegs. Größtenteils ist es auch eine Männerbranche. Und ja, also ich selber bin keine weibliche Spielerin. Ich weiß nicht, auf was für Probleme man da so stößt, aber damit sind wir eigentlich nicht groß konfrontiert, würde ich sagen. Generell aber Internet mit der Anonymität und ach ja, eine Sache, die mir gerade einfällt, die ganzen Leute stehen auf Drama, also wir wollen zwar das Spiel gucken, aber ich, wer jetzt mal auf Reddit und Team Liquid schaut in den Comments und so, irgendwie die Hälfte der Threads und Postings sind über irgendwelche Drama-Schichten,
Also
was da los ist.
die Meta-Geschichten um die Spiele herum. Wer hat wen
Genau, und dann
was
hat der da
gesagt und
wieder
beschimpft
einmal
und
irgendwas
gedisst?
gesagt und der hat da Scheiße gebaut und wer mag wen nicht.
Ja, eben, das war ja
Und
eben dieser Itra war ja auch so ein bisschen berüchtigt und beliebt deswegen, weil er eben halt auch solche Kommentare von sich gelassen hat und andere Spieler derbe beschimpft hat, oder nicht? Der wurde ja auch so ein bisschen gefeiert dafür, so als Bad Boy.
ja, nicht unbedingt gefeiert, aber es ist auf jeden Fall kontroverse, finden auch einige gut und ja, so ein gewisser Personenkult herrscht da und ja, das kennt man ja auch von anderen Sportarten an, dass dann irgendwie so ein paar Superstars gibt, wo es dann eigentlich scheißegal ist, was die für Leistung bringen, aber die halt irgendwie so präsent sind. Wenn ich jetzt an Beckham oder so denke in den letzten Jahren, die sind halt auch gute Werbeträger und ja, die Leute im Internet allgemein stürzen sich aufs Drama und weiß nicht. Finde ich ein bisschen komisch, aber gibt auch noch einige Leute, die sich für das Spiel selber interessieren.
Ja, du bist aus dem Ruhrpott, da steckt man sowas gelassen weg, oder?
Niederrhein, Niederrhein.
Entschuldigung.
Ja,
Das
doch.
ist. Wo ist das? Niederrhein.
Wo der Niederrhein ist?
Darf man da nicht Ruhrpott sagen?
Nee, ich glaube nicht. Ist ein kleines Stückchen weiter westlich, glaube ich.
Okay, aber gelassen bist du trotzdem für die
Ja, doch.
Region. Ja.
Ja, doch.
Ja, wie erlebst du das so, den Personenkult? Also du bist ja für deutsche Verhältnisse dann in der Szene ja doch relativ bekannt. Hast deine eigene Facebook-Fanpage und so weiter und solche Geschichten. Also wirst du angesprochen auf Autogramme oder musst du dafür schon irgendwie in so einem Gamescom-Umfeld sein, um erkannt zu werden?
Also allgemein auf Turnieren und Gamescom und so weiter wird man öfter mal angesprochen für Fotos, Autogramme und so, und Leute wollen da ein bisschen was quatschen. Aber auch sonst so, ja, unterwegs ist, passiert das ab und zu mal. Also ist am die ersten paar Mal ein bisschen komisch, rechnet man nicht, aber ja, gewöhnt man sich auch dran, und die Leute sind ja in der Regel auch sehr nett. Manche sind auch sehr nervös, ist ein bisschen komisch, aber ja, also gewöhnt man sich dran.
Aber online passiert dir das jetzt nicht, dass du irgendwie einfach in der Liga spielst und man dich da irgendwie trifft, weil das vom Matching und vom Ranking dann wahrscheinlich sich automatisch anpasst, oder, an die Spieler?
Also wenn ich mit meinem Hauptaccount eingeloggt bin im Battle.net, kann mir auch grundsätzlich jeder schreiben, und da schreiben einen auch massig Leute an, öfter mal. Also ich glaube, früher war es schlimmer, inzwischen nicht mehr so. Aber schreiben da Leute irgendwas Nettes oder Unfreundliches oder Dummes oder Kluges. Aber wenn ich halt da bin, bin ich da zum Spielen oder zum mich vorbereiten, und ich antworte in der Regel gar nicht, weil...
Ja, klar. Ich stelle mir das so vor, dass irgendwie Fußballspieler auf dem Fußballfeld, und ständig kommt einer an und sagt, hier, pass mir doch mal, spielst du ja. Irgendwie. Naja. Ja, das ist halt so dieses Internet, gell? Da fühlen sich alle so eng zusammengerückt. Mhm. Jetzt noch die Abschlussfrage, wie viel Zeit steckst du da rein in dieses exklusive Hobby?
Also ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, Schnitt so 3-4 Stunden am Tag, aber es ist wirklich sehr schwer abzuschätzen, wie viel das dann auch ist mit, ich sag mal, selber Stream schauen und Orga-Kram, der da drumrum ist. Dann spiele ich mal eine Woche lang gar nicht, dann ein paar Tage jeden Tag 8 Stunden, also schon viel Zeit, aber ich sag mal, weniger als so ein 40-Stunden-Job ist es schon.
Ja, das heißt, du hast zur Zeit auch momentan einen starken Fokus drauf gelegt, solange du dir jetzt du hast ja sozusagen so ein Zeit genommen, da jetzt es auch mehr oder weniger hauptberuflich zu machen. Dein Studium ist fertig, oder?
Nee, ist noch nicht fertig. Also das läuft nebenbei.
Genau, aber dein Fokus ist jetzt momentan auch absolut auf dem StarCraft 2 Spielen.
Ja, also ist schon sehr wichtig für mich zurzeit, ja.
Was hast du noch so für was sind so die nächsten Etappenziele, die du dir steckst, und was ist so das Endziel? Also hast du dir irgendwas gesetzt, ich mache das jetzt noch so und so lange, oder ich warte noch die Protoss-Erweiterung ab und dann höre ich auf? Oder weil du ja gesagt hast, wenn du es machst, dann willst du auch zu den Besten gehören. Wenn ja jetzt irgendwie Leistungsabfall wäre und du würdest irgendwie nicht mehr auf die Turniere gehen können, was wäre dann für dich so ein Punkt, da aufzuhören, oder was willst du erreichen?
Also ich sage es ja schon länger, auch das letzte Jahr, glaube ich, über war schon die Sache für mich, also ich muss jetzt nicht unbedingt noch großartig lange weitermachen, aber solange es mir noch Freude bringt, solange ich auch gut bin und Leistung bringe und es noch so läuft wie bisher, mache ich das weiter, weil ich sag mal, es ist eine einmalige Gelegenheit. Wenn ich es nicht jetzt tun würde, dann ginge das, glaube ich, später nicht mehr. Und ja, also ich gucke halt, glaube ich, jetzt am Ende des Jahres mal wieder, wie es so lief. Lohnt sich der ganze Zeitaufwand noch? Habe ich selber noch Motivation? Und dann entscheide ich halt, ob es weitergeht oder ob ich dann ganz die Maus an den Nagel hänge.
Die Maus an den Nagel. Und weiter nur noch Brettspiele spielst, genau.
Genau.
Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses ausführliche Gespräch heute. Sehr schöne Einblicke gegeben. Vielleicht hast du noch so einen Tipp, wenn man irgendwie sich jetzt mit StarCraft irgendwie beschäftigen möchte, die deutschen Kommentatoren sind ja nicht immer so begehrt und beliebt, oder hast du da irgendeinen Geheimtipp für uns, oder sollte man gleich mit den englischen Kommentatoren und Streams und Videos anschauen?
Also wenn man, ich sag mal, ein ordentliches Englisch hat, gibt es ja schon, ich sag mal, mehr Content, auch größtenteils besseren Content, glaube ich. Aber für Deutsche, glaube ich, die bekanntesten sind TakeTV und Thomas J. Gibt's da zwei Streamer. Und ja, allgemein, wer sich so über die E-Sport-Szene informieren will, teamliquid.net ist da eine große StarCraft-Seite, und ich glaube auch Dota, und eine deutsche readmore.de ist das. Auf team-alternate.de kann man auch über mich ein bisschen was rausfinden, und da gibt's halt viele Teamsachen. Wir haben auch ein LOL-Team und Counter-Strike und vielleicht auch noch was, weiß ich. Ich glaub, Racing gibt's noch.
Habt ihr nicht eine Brettspielabteilung, die wir aufmachen können?
Nee, leider nicht. mit Brettspielen, da habe ich auch gesehen, da gibt es ja gar keine so eine große Turnierlandschaft. Das hat mich überrascht, ehrlich überhaupt gesagt.
Nicht, nee. Es gibt sowieso ganz wenig Brettspieler in Deutschland. Ja.
Naja, aber wenn ich in Deutschland, da gibt es ja, also ich glaube, Deutschland ist ja schon so eine der großen Brettspielnationen.
Unbedingt.
Und ich sag mal, unsere Brettspielrunde hier, da haben sich jetzt letztens für irgendwie so deutsche Meisterschaft oder so, sind auf so einen Qualifier gefahren, spielen auch in 2 Wochen die Meisterschaft damit. Und da habe ich halt mal geguckt, wie das da mit Preisgeld aussieht und ob es da öfter Turniere gibt, aber da gibt es irgendwie nur ein Apfel und ein Ei.
Da kriegst du einen Essensgutschein oder so.
Sowas. Also ich war echt schockiert.
Ja, da steckt halt überhaupt gar kein Geld drin. Also ich meine, die Verlage an sich sind ja schon klein in Deutschland und das ist ja, wie gesagt, eine Brettspielerfindernation. Aber als Spieler ist halt auch einfach nicht spannend, dazu zu gucken.
Ja, also ich war schockiert, wie wenig es da gibt. Aber ja, solange es Spaß macht. Und ich glaube, es ist auch schön, da so ein bisschen Wettkampf zu haben und sich vorzubereiten vorher. Ich bin dann auch der Ersatzmann, falls da einer ausfällt in 2 Wochen.
Ja, beim Brettspielen, ja, sehr gut. Ja. Dann kommen vielleicht die Sponsoren. Dann kommen die Video- und Kameramann-Teams, genau. Genau, dann vielleicht noch ein Tipp, wie wird man in so ein Sponsored-Team? Da muss man einfach gecastet werden oder entdeckt werden oder dann kommt dann irgendein Manager an und sagt, hier, willst du für unser Team spielen? Oder wie läuft das?
Also grundsätzlich, wenn man gut ist, spielt man dann bei Turnieren mit, schneidet gut bei Turnieren ab und wenn das dann, ich sag mal, oft genug oder gut genug geschieht, dann wird man auch angesprochen. Also Grundvoraussetzung ist erstmal fleißig sein, gut werden und dann auch gut abschneiden bei Turnieren.
Und dann hat man einfach ein paar bessere Connections. Da gibt es dann schon so eine Art kleines Management, die dann Turniere für einen buchen und so Sachen? Oder also was sind so die großen Vorteile davon?
Also es gibt ja ziemlich viele E-Sports-Vereinigungen und die Sache ist, wenn man halt offline irgendwo hinfliegen will, also wenn ich auf ein Turnier in den USA will, dann muss ja irgendwer für Hotel und Flug aufkommen. Also es gibt Turniere, da das ist dann der Turnierveranstalter, aber die meisten Sachen werden halt vom Team übernommen, also bei den meisten Events.
Ja,
kommt klar. Und ja, für die richtig großen Turniere muss man ja meistens vor Ort sein.
Ja, also kann man schon, braucht man dann schon so einen Sponsor, um da durch die Welt zu chatten und an den Turnieren mitzumachen.
Ja, richtig, aber andersrum, wenn man nicht gut genug wäre, um einen zu haben, dann wird man wahrscheinlich eh seine Zeit da verschwenden.
Stimmt. Gut. Also man wird dich finden im Internet, man kann dich verfolgen. Natürlich drücke ich dir die Daumen für die nächste WCS.
Ja, danke schön.
Was ist so das Aktuellste, wo man dich verfolgen kann von den Turnieren oder Liga? Oder gibt es irgendwelche Übertragungen? Werde ich jetzt irgendwie mal, wer zuschauen will, was steht in nächster Zeit an?
Also kürzlich ist ja die EPS, Deutsche Meisterschaft, Vorübergang, WCS. Ich glaube, das, was als nächstes für mich ansteht, ist, ich glaube, kommenden Dienstag. Da spiele ich auch WCS halt. Das ist sowas, na, wie soll man das beschreiben? Halt nicht die höchste Spielklasse, aber das war, also wenn ich jetzt da gut abschneide, bin ich in der nächsten Season wieder in der höchsten Spielklasse. Ja,
die Delegationsrunde oder so. Relegationsrunde.
Genau. Ja. Also 24 Leute wurden da relegiert, wenn man das so sagen kann. Und ja, da fängt es halt Dienstag für mich an, dass ich dann nächste Season wieder WCS unter den besten 32 mitspielen kann. Genau. Und sonst, was ich so mache, kann auf twitter.com/soccersc2 verfolgen oder auch auf facebook.com/socke mit einem H am Ende.
Haben wir natürlich auch verlinkt im Blog, natürlich.
Ah, sehr gut, weil das normale Socke ist ja meistens genommen und da muss man sich irgendwie zu helfen wissen.
Und wir sehen uns spätestens auf der Gamescom dann, oder? Da ist bestimmt auch irgendein Turnier oder
irgendwas. Ja, Gamescom ist immer IM und da sind immer ein Haufen Turniere und ich glaube, da bin ich auch auf jeden Fall.
Alles klar. Gut, dann freue ich mich da, dich mal am Bart zupfen zu können auf der Gamescom.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Jo,
danke dir.
Tschüss.
Ciao.